Der große Fellner-Life-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner-Life. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner-Life-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der März 2024. Die Highlights.
Willkommen bei Fellner Live. Willkommen beim großen Jahresrückblick von Fellner Live. Eine ganze Woche lang lassen wir für Sie das Jahr 2024 Revue passieren. Was war das bitte für ein spannendes Jahr? Wie hat uns dieses Jahr Monat für Monat in Atem gehalten? Und Monat für Monat können Sie dieses spannende Jahr mit dem Fellner Live Jahresrückblick noch einmal mitverfolgen, mit den spannenden Interviews von Fellner Live und mit den besten Diskussionsteilnehmern von Fellner Live. Heute, in diesem Märzjahresrückblick ist Gerald Gross zu Gast. Und seine sehr beliebte Diskussionspartnerin vom Montag, nämlich Eva Schütz, die Herausgeberin des Express, die das Format Schlag den Gross entwickelt hat. Die beiden jetzt gleich mit ihrem Rückblick auf den März 2024. Dieses Jahr 2024 war ja durchaus ein Jahr der Aufreger. Herbert Kickl hat das Land aufgemischt. Nehammer hat es teilweise in die Depression versetzt, Gewessler hat uns abkassiert, der Finanzminister Brunner hat unser Geld verprasst, Sebastian Kurz wäre fast ins Gefängnis marschiert, hat auf jeden Fall eine gewaltige Strafe vor Gericht einkassiert. Der größte Aufreger des Jahres war aber der Mann, der einmal der große Star, der große Unternehmerstar dieses Landes war, René Benko. Alle haben ihn geliebt, vom Kanzler Sebastian Kurz bis zum Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer. Alle haben von ihm kassiert, alle haben in seinem Sonnenlicht sich gestrahlt und alle haben ihn dann am Schluss nicht gekannt, außer der Herr Dornauer, den wir hier sehen, der am Schluss mit ihm noch jagen war, was ihn dann den Job gekostet hat. Aber René Benko, der hier gerade im Hintergrund vorbeimarschiert oder vorbeigezogen wird, dieser René Benko hat also den März 2024 bestimmt. Denn da ist erstmals in der vollen Tragweite klar geworden, wie enorm die Pleite ist, die er hier hingelegt hat mit seiner Signa, wie viele Milliarden er versenkt hat und wie sein Schachtelspiel, nämlich einen Kredit in den anderen zu verschachteln, bis nichts mehr ging, letztendlich gescheitert ist. Schauen Sie sich einmal dieses Imperium Benko an, unter anderem auch einen Blick in sein eigenartig schönes Büro und danach die Analyse von Gerald Gross und Eva Schütz.
Der Tiroler Immobilieninvestor und bisherige Multimilliardär René Benko steht möglicherweise vor der Privatinsolvenz. Benko habe als Unternehmer einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, so die Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck. Laut Anwalt Norbert Wess wurde der Antrag Mittwochabend eingebracht. Mit einer Entscheidung des Insolvenzrichters wird entweder am Freitag oder zu Beginn kommender Woche gerechnet. Damit wurde der wegen der Signa-Pleite schwer in Bedrängnis geratene Tiroler selbst aktiv. Die Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich hatte nämlich zuletzt gegen ihn beim Landesgericht Innsbruck einen Insolvenzantrag eingebracht. Diese Woche sollte der Insolvenzrichter bekannt geben, ob diesem stattgegeben wird oder nicht und somit eine tatsächliche Zahlungsunfähigkeit besteht. Mitte Februar hatte eine sogenannte Insolvenzeröffnungstagsatzung stattgefunden.
So, eine Woche lang Jahresrückblick auf OE24TV und zwar von Fellner Live, damit auch mit meiner Wenigkeit. Und wir starten in den zweiten Tag hinein und hier starten wir mit dem März. Und da freue ich mich, dass die Eva Schütz da ist.
Ich freue mich auch.
Ja, Herausgeberin und Verlegerin von Express.at, unsere Online-Verlegerin, könnte man sagen, die sich das Print erspart, bereits im Vorblick auf 2025. Und Gerald Gross, der fast täglich in diesem Jahresrückblick auftaucht. Gestern war er da, heute ist er schon wieder da. Also den wird man nicht los, den Gerald Gross. So, Wunderbar, ich freue mich darüber.
Das ist ein echter Kind. Ja, ja, ja. Bummerin, den Groß genau. wird man nicht los.
Genau, ja. und so weiter und Großartig. So weiter.
Ja? Könnte genau. das FPÖ-Plakat
genau.
in Zukunft.
Genau. Mir sollte jetzt auch noch ein Reim auf Benko einfallen, ja. aber der wäre zu unanständig. Und deshalb wollen wir einfach jetzt dreimal darf man raten. So, und dann wollen wir also wirklich ins Thema gehen, weil der März, und das haben Sie ja gerade gesehen, war natürlich der Monat, wo wir draufgekommen sind, nicht nur wie wunderschön das Büro vom Herrn Benko war und dass man jetzt seinen Papierkorb und seine Kloschüssel ersteigern konnte, sondern leider auch, wie viel Geld er versenkt hat und wie unglaublich diese Signa-Pleite ausgefallen ist und wie sie dann in einem totalen Desaster geendet hat bis jetzt zu den aktuellen Mafia-Ermittlungen. Das wäre ja wohl der Scherz des Jahres, wenn das wirklich stimmen würde. Liebe Eva, du hast ein bisschen einen Einblick in diese Szene, weil du wirklich ein bisschen was von der österreichischen Wirtschaft verstehst, diese Leute auch alle kennst, von Adam bis Eva. Ja, Eva, ja. Und deshalb auch unserem ersten, was gibt's da zum Lachen? Und uns deshalb auch am ersten sagen kannst, wie du diesen Einsturz des Kartenhauses Benko siehst. Weil so wie ich und so wie alle anderen war das ja für dich nicht unbedingt von Beginn an absehbar. Ne? Noch vor 2-3 Jahren hat man gedacht, alle Achtung, was der da hinzaubert, Elbtower und so weiter.
Ich muss sagen, er war ja wirklich das Liebkind der Politik, er war das Liebkind der Gesellschaft und er hat das natürlich sehr gut verstanden, auch Persönlichkeiten, die Einfluss haben, wie zum Beispiel Alfred Gusenbauer in die Beiräte zu bringen und sich da dadurch, das war auch eine gute Idee, auch politisch so breit aufzustellen, dass er eigentlich aus jeder Partei jemanden dabei hatte. Das hat auch durchaus Sinn gemacht. Dass das dann eingestürzt ist, ist natürlich auch dem Zinsanstieg zu verdanken, ist der falsche Ausdruck, aber dem Zinsanstieg geschuldet. Und natürlich, wenn man sehr hoch verschuldet ist, wenn man sehr viele Dinge kreditfinanziert hat, dann tut dieser Zinsanstieg besonders weh, dass das Ganze nicht sehr stabil ist, beziehungsweise eben heilige Leverage ist, also sehr stark kreditfinanziert ist. Das hat man schon immer gewusst. Ich glaube, das ist jetzt nichts ganz Neues. Da war man sich auch nie ganz sicher, wie hoch das tatsächlich oder wie risikoreich das ist. Aber es ist ihm halt immer gelungen, weil er wirklich ein Verkaufsgenie ist, da neue Investoren hereinzuholen, damit das alles irgendwie dann doch noch einmal funktioniert. Aber der Zinsanstieg und dann auch natürlich gemeinsam mit der FMA, die gesagt hat, das ist jetzt einfach nicht mehr vertretbar, hat dann auch die Banken gezwungen, gewisse Kredite fällig zu stellen und dann war es vorbei.
Wurdest du, so wie viele oder fast alle, von ihm auch geblendet?
Ja, ich kenne ihn schon lange und ich fand ihn immer einen sehr sympathischen Menschen, was man ihm schon auch zugute halten muss. Er hat immer unfassbar, oder macht es, glaube ich, heute auch noch, arbeitet wahnsinnig viel. Er steht ja wirklich um 5 in der Früh an, auf und beginnt zu arbeiten. Das ist also niemand, der das sozusagen... Ja, also er ist wirklich niemand, der das sozusagen nur lebt, sondern der hat schon wirklich auch seine persönliche Arbeitsleistung dabei getragen und hat sich da, glaube ich, auch wirklich sehr bemüht. Und er ist ein großartiger Verkäufer, der diese Luftschlösser zaubern könnte. Aber zugute halten muss man ihm, mein Arbeitstier, das ist er ganz sicher.
Wie siehst denn du den Herrn Benko?
Ja, er ist das Pseudonym geworden für das Platzen einer sogenannten Immobilienblase, die am Ende Renditen gemacht hat die letzten Jahre, in guten Jahren, und zwar auf Kosten auch einer Fremdfinanzierung, also der Banken, und denen dann am Ende die Fremdfinanzierung durch die gestiegenen Kredite, Stichwort Wirtschaftskrise, Stichwort Ukraine-Krise, Sanktionen, das Genick gebrochen haben. Diese Geschichte Benko wäre nie aufgefallen, die wäre nie in die Luft gegangen, wenn nicht beispielsweise René Benko bei all seinen Projekten offenbar null auf Eigenmittelfinanzierung und 100% auf Fremdmittelfinanzierung gesetzt hat und ihm die Zinssituation der letzten 2 Jahre davon galoppiert ist. Und
das gesamte nur auch Kartenhaus, die EZB, die ja die Banken angeschrieben
und
hat,
dass sie bei ihm nicht das mehr... Das gesamte Kartenhaus in Wahrheit zusammengebrochen ist. Und das ist ein Problem. Also jetzt alle Nebengeschichten. Erster Punkt. Ich halte es einmal für ziemlich unanständig, dieses System Benko quasi sich über Rot und Schwarz, über die Frau Riesbasser, die Ehefrau des EU-Kommissars Hahn, und über den Herrn Gusenbauer, sich die rot-schwarze Reichshälfte abzusichern.
Und auch über Sebastian Kurz muss man auch sagen.
Natürlich, darf nicht das Ziel zu nehmen, alles im Windschatten der Politik zu tun. Ich halte diese Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft einmal für unstatthaft. Das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Die Politik hat der Wirtschaft zu dienen, aber noch einmal, das ist natürlich das Problem, offenbar buckeln da einige, offenbar versprechen sich auch einige etwas, ich halte es für falsch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, diese Aufsichtsorgane haben aus meiner Sicht versagt und eigentlich sind sie ein Teil des Problems und auch im Übrigen ein Teil der Problemlösung. Weil wenn ein Aufsichtsrat diese Fremdmittellastigkeit bei gleich steigenden Zinsen nicht erkennt und nicht die Notbremse zieht, wie es Riss-Basser, Gusenbauer und die anderen Aufsichtsräte gemacht haben.
Ja, da war ja auch ein Herr Haselsteiner dabei,
ja, aber dann kriege ich, mit denen ein Problem. Das dritte ist, was ist Benko? Komm wieder zum ersten. Es ist dieses System, man erkauft sich alles. Wir blicken heute zum Gardasee. Ja? Da sitzt jetzt eine Bürgermeisterin im Häfen, nämlich die von Riva del Garda. Da sitzt ein Bozener Steuerberater offenbar im Häfen. Für alle gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und dass ausgerechnet die italienische Justiz den Mafia-Paragraphen in Gang setzt und aus René Benko und sein Umfeld Capones macht und den sofort hops nimmt, wenn er nach Riva del Garda das Boot pflegen will gehen. Aber jetzt frage ich mich, was ist mit unserer österreichischen Justiz los? Ich meine, dass die Italiener Gas geben und die Österreicher sagen, ist eh alles wurscht.
Also, lieber Gerald, darf ich die Frage stellen? Gehört Benko verhaftet?
Ich bin kein Jurist, aber...
Naja, wenn du jetzt schon über die italienische Justiz sprichst...
Offenbar sieht die italienische Justiz, und die ist eine Justiz eines europäischen Staates, der Europäischen Union, sie ist die gleiche Justizpolitik wie Österreich betroffen ist, sieht die italienische Justiz schwerwiegende Haftgründe und nimmt ihn in Haft, sobald sie im Habhaft wird. Und ich frage mich, warum sie
österreichische Justiz... Müsste ja in Österreich auch in Haft genommen werden?
Naja, ich wundere mich, warum die österreichische Justiz sie nicht nach Italien ausliefert.
Weil es rechtlich nicht möglich
ist. Nein, entschuldige, hallo, wir liefern ja jeden Händel-Dieb aus.
Nein.
Naja, da haben wir 100.000 gute Gründe.
Nein, Entschuldigung.
Wir schreien alle, ja, der Afghane gehört ausgeliefert, ja. Der Bosnier, der Tscheche, jeder gehört. Bei einem Händel-Dieb, beim Vergewaltiger, sind wir alle ganz schnell und bei einem Milliardenplädier so, na, das ist aber
bitte, nicht Wolfgang, das ist jetzt das erste Mal, dass der Gerald Groß gegen die Auslieferung von Händel-Dieben aus Afghanistan sind.
Nein, ich bin der Meinung, liefern wir auch, Die Justiz pfeift offenbar. Unsere Justiz ist nicht nur linksblind, rechtsblind, taub, stumm, die ist alles.
Nein.
Das ist ein Pflegefall. Nehmen wir zur Kenntnis, unsere Justiz ist ein Pflegefall. So, aber der zweite Punkt, der entscheidende Punkt ist für mich, dann geben wir ihn der italienischen Justiz, dann sollen sie die aufklären, wenn wir unfähig sind.
Nein, das ist einfach nicht. Du kannst einen österreichischen Staatsbürger nicht...
Entschuldige, wenn er in Italien was angestellt hat?
Es ist so, das ist einfach ein Rechtsvorschrift. Wenn du in Italien was anstellst, dann werden sie dich dort auch...
Gehört er in Österreich verhaftet, Eva? Das ist eine Frage an dich, weil du ja doch eine sehr wirtschaftsfreundliche Verlegerin bist.
Nein, da ist die Frage, welche Taten hat er tatsächlich in Österreich begangen und ist das, was ihm in Italien vorgeworfen wird, nach dem österreichischen Strafgesetzbuch auch strafbar? Dafür wird man wahrscheinlich doch die Unterlagen brauchen, die man dort hat, um das festzustellen.
Es gibt ja auch in Österreich genug Dinge, die da passiert sind.
Ich bin überzeugt, dass es eine Staatsanwaltschaft gibt, die durchaus ein großes Interesse hat, den Herrn Benko zu verhaften.
Jetzt sagst du aber was Richtiges. Jetzt hast du mich aufgeklärt. Ich habe gerade eine Marienerscheinung.
Okay.
Du sagst natürlich, dass das, was in Italien strafbar ist, nämlich die Mafia, in Österreich eben nicht strafbar ist. In Österreich sitzt sie in der Regierung. Nein, das habe ich vergessen. nein, ernsthaft, jetzt ist mir alles klar. In Italien, die haben seit den Mafia-Jägern, die da erschossen worden sind, in die Luft gesprengt worden sind, haben die ein Interesse daran, die Mafia auszuheben. Bei uns in Österreich sitzen sie überall.
Nein,
in den Sozialpartnerschaften, in den Kammern, in der Regierung, im Parlament. Wir haben die Mafia zu einer tragenden Säule der Republik gemacht. Das wäre ja also eine Selbst Aufgabe, eine österreichische. Ja?
Du unterstellst dem Sebastian Kurz, dass er Mafia ist.
Nein, ich unterstelle, ich sage nur eines, dass italienische Mafiosi sich von Sebastian Kurz und der ÖVP mehrmals distanziert haben, weil die italienische Mafia darauf Wert legt, eine ehrenwerte Gesellschaft zu sein. Die italienische Mafia macht es professioneller.
Entsprechend dem Motto Schlag dem Grotte betonieren, bitte?
Es gibt in Österreich eine Staatsanwaltschaft, gerade eine WKStA, die sicher alles daran setzt, dass man den Herrn Benko verhaftet und es aufgrund des Sachverhalts bislang nicht zustande bringt. Und ganz ehrlich, was man auch sagen muss, eine U-Haft zu verhängen, ist schon immer das äußerste Mittel. Man sollte nicht durch solche prominente Fälle, wo dann alle im Volkston schreien, nehmt ihn fest, lyncht ihn, sperrt sie ihm ein, diese U-Haft, also diese Verhängung der U-Haft aushöhlen, weil wir wissen, wie das ist, das geht dann nämlich für ganz viele viele andere auch ganz schnell. Und ich glaube, wir sind froh, dass in Österreich das relativ restriktiv angewendet wird und dass nicht jeder Händeltyp, wie es der Gerald Groß sagen würde, dann auch tatsächlich in U-Haft landet.
Mhm. Also du sagst, das ist okay, dass der in Österreich
nicht... Ich kenne die Sachverhalte nicht, aber wenn eine strafbare Substanz oder ein U-Haftgrund vorliegen würde, dann bin ich sicher, bei unserer total motivierten WKStA, dann würden sie das tun. Und wenn sie es nicht tun, dann muss man sich das dann...
Jetzt könnte man ja natürlich sagen, das Schwerste, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er die Banken getäuscht hat. Muss man sagen, trifft es ja keine Armen nicht, wie es so schön heißt, Punkt 1. Und Punkt 2 muss man sagen, die müssen halt professionell genug sein, dass sie das nachprüfen und dann nicht auf irgendwelche Schmiss reinfallen,
naja,
oder?
Die Frage ist, wie er die Banken getäuscht hat, wenn er tatsächlich Bilanzen gefälscht hat, wenn er dort Zahlen hingemeldet haben, die schlicht nicht stimmen, dann ist das eine Sache und dann ist er
natürlich strafrechtlich zur Verantwortung. Das hat er offenbar nicht, sondern er hat das Ganze halt nur kosmetisch behandelt.
Wenn es den Banken, die ja riesige Risikomanagementabteilungen mittlerweile haben und die richtigen Zahlen geliefert werden und die sind jetzt salopp formuliert zu dumm, dass sie sehen, dass einfach der Leverage so hoch ist, dann ist es wieder was anderes.
Nein, jetzt erzähle ich eine andere Geschichte. Da gibt es zum Beispiel die Jagd vom Herrn Benko in der Steiermark.
Ja.
So, die ist irrsinnig spannend. Der Benko hat sie von einer italienischen Familie gekauft und sie ist fremdfinanziert.
Ah, auch?
Ja. So, natürlich.
Na, alles ist fremdfinanziert.
Ja, logisch. Ich glaube, der hat einen Cent dort auf dem Tisch.
Alles ist fremdfinanziert.
Die dortige Bank, die das finanziert hat gesehen, dass der Herr Benko daherkommt und das Jagdgut fremdfinanziert haben möchte. Und der Bankdirektor hat gesagt, grüß Gott, ja, Herr Benko, darf ich Ihnen einen Blowjob gefällig, Kaffee, Kaviar? Nein, ist ja so. Bei jedem anderen Häuselbauer, bei jedem geschissenen 200.000 oder 300.000 Euro Kredit, zerlegen die Banken den jeweiligen Kreditnehmer über Wochen in alle Einzelteile, prüfen alles, was nur geht. Wenn einer seine Kreditrate einmal nicht zahlt, zupfen sie ihm sofort alles, was noch geht. Aber wenn der Herr Benko kommt, der reiche Onkel aus Amerika, der ist Milliardär, der kann sich das ja leisten.
Nein,
natürlich. Der ist der Bank gesagt, er hätte gern für die Jagd 20 Millionen Euro. Und der Bankdirektor hat gesagt, dürfen wir 30 geben, Herr Benko? Genau so ist das abgelaufen. Und da müssen sie jetzt einmal die Banken gefallen lassen. Einerseits schikanieren sie die kleinen, anständigen Sparer, geben die Zinsen nicht weiter, schikanieren die kleinen Kreditnehmer, verlangen Haftungen über Haftungen, so dass du in Wahrheit die schon auslieferst, Dr. Faustus, den Teufel am Ende, wenn du zu einer Bank einigest. Aber wenn der Herr Benko kommt, machen sie die Beine breit. So sitzen sie dort und sagen, bitte, komm, wir deutsche Touristin auf Mallorca. Ich entschuldige, das geht doch nicht.
Bitte, Eva, der ist schon ein bisschen kurios. Aber er sorgt immer für Unterhaltung auch im Jahr.
Ja, also
wenn du das zusammenfasst, die Causa Benko, was bleibt?
Ein sehr fauler Nachgeschmack, dass man sich für Geld halt alles kaufen kann. Und wenn man jetzt durch dieses ganze Risikomanagement, wir erinnern uns ja auch an diese KIM-Verordnung, die jetzt so viel kritisiert wurde, wo eben wirklich Familien, die ein Eigenheim sich schaffen wollen, das sehr, sehr restriktive Kriterien haben, weil man keine Kreditausfälle möchte. Wenn sich herausstellen sollte, dass man wirklich dieses ganze Risikomanagement der Banken mit ein bisschen Lächeln und ein bisschen guten Verbindungen und ein viel Schein nach außen in der Art austricksen kann, dass man einfach einen
Honorar,
dann muss man das darauf untersuchen, ob es da strafrechtlich relevante Tatbestände gegeben hat und ob das auch Untreue ist dann von Seiten der Banken.
Gut, das war Runde 1 in diesem Jahresrückblick. Eva gegen Gerald. Wir machen eine kurze Werbepause und dann sind wir gleich mit den weiteren spannenden Themen des März 2024 zurück.
Der große Fellner-Live-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner-Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner-Live-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV.
Das große Thema im Jahr 2024 war Asyl. Die Immigration, die angeblich viel zu vielen Ausländer, die nach Österreich hereinströmen. 2023 gab es da ja einen Immigrationsrekord. Und da wir ein Wahljahr hatten, war ständig das Thema Immigration und Asyl politisch an der Tagesordnung. Im März 2024 war das wichtigste Thema die vielen Frauenmorde, über 30, die in Österreich verübt wurden, die Mehrzahl davon von Asylwerbern. Und die Frage, muss das sein? Müssen wir wirklich Asylanten oder Asylsuchende aus fremden Ländern mit ganz anderen Kulturen zu uns nach Österreich holen und müssen die dann wirklich sozusagen in unserem Land Gewalttaten begehen oder gehören die nicht alle abgeschoben? Das war die Frage. Bitte, über 30 Frauenmorde in diesem Jahr, die meisten im März 2024 und dazu dann die Analyse von Gerald Gross und Eva Schütz.
Das war der März 2024, die Highlights.
Ja, wir sind mitten im März 2024 gelandet und das war nicht nur die Pleite des Herrn Benko, sondern das war ein Monat und Monate davor und vor allem Monate danach, in denen in diesem Land sehr engagiert, sehr aufgeregt, teilweise fast hysterisch, die sogenannten Asylmorde diskutiert wurden. Eine Reihe von Asylsuchenden haben hier vor allem Frauenmorde durchgeführt. Wir haben so viele Frauenmorde wie noch nie in diesem Land 2024 gehabt. Und wir haben grauenvolle Vergewaltigungen berichten müssen in diesem Jahr. Und es war ein Jahr der Gewalt. Und Gerald Gross wird uns gleich sagen, warum seiner Meinung nach dieser Zuzug seit 2015 an diesem Jahr der Gewalt schuld war und ob man das wirklich so vereinfacht sagen darf.
Nein, darf man nicht. Gewalt gegen Frauen gab es immer. Gewalt gegen quasi das sogenannte schwächere Geschlecht, das aus meiner Sicht kein schwächeres Geschlecht ist.
Körperlich großteils schon.
Es ist männlich, es ist toxisch, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber wir haben seit den 60er, 70er und 80ern, so wie wir vor 200 Jahren und darüber hinaus die Aufklärung durchgemacht haben, haben wir zumindest die letzten Jahrzehnte auch diese Aufklärung der Geschlechter durchgemacht, die ja gut und sinnvoll ist, dass man die eigene Frau nicht einsperrt, dass man die eigene Frau nicht vergewaltigen kann in der Ehe, dass man die eigene Frau
nicht trischt. Das ist gar nicht so lange her, dass man diesen Paragraph.
Und das ist alles nicht so lange her. So. Das heißt, europäische Menschwerdung, europäische Zivilisation hat sich in den 50er, 60er, 70er, 80ern dazu entschlossen, anders zwischen den Geschlechtern Frau und Mann umzugehen. Und natürlich haben wir, und das möchte ich auch vorausschicken, unsere eigenen Idioten in unserer Gesellschaft, die das noch immer nicht erkennen wollen. Und dafür sind auch unsere Justizvollzugsanstalten da. Und damit müssen wir leben, mit diesen Kollateralschäden eines tradierten Geschlechterbildes. Was aber dazugekommen ist, und das ist nicht zu verniedlichen, ist, dass wir uns in einem großen Teil, nicht alle, aber viele, Menschen hereingeholt haben aus Kulturkreisen, in denen die Frau gar nichts wert ist. Mhm. Wo selbst der Wert einer Frau im Mittelalter in Europa mehr wert war als heute in am Hindukusch, in Damaskus, in Kabul oder sonst wo. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben uns Menschen hereingeholt, nicht alle, aber viele, aus Ländern, wo Frauen gesteinigt werden, wo Frauen keinen Führerschein besitzen, wo Frauen kein Wahlrecht besitzen, wo Frauen zwangsverheiratet werden, wo Frauen zwangsbeschnitten werden, wo Frauen am Ende nichts wert sind und in Wahrheit eine manövrierfähige Masse sind und am Ende dann getötet werden, wenn man sie nicht mehr braucht. Und mit den Menschen, teilweise nicht alle, aber viele, haben wir uns diese Mentalität mit hereingenommen. Und diese Mentalität spricht aber sowas von exakt gegen das, was uns eine Johanna Donal als erste Frauenministerin der Republik beigebracht hat, eine alle Schwarze in Deutschland. Und alle die Johanna Donald und alle die Feministinnen, die Grete Rehauer und wie die alle heißen, würden sich im Grab umdrehen, wenn sie sehen, was SP und ÖVP zugelassen haben. Nämlich die frauenpolitischen Errungenschaften eh nicht viel. Mhm. Das auch noch rückgängig zu machen, und zwar wo? Unter den Ärmsten in der Gesellschaft, nämlich unter den Zuwanderern. Mhm. Und das zuzulassen. Und das ist in Wahrheit das Kapitalverbrechen dieser Politik, meistens einer linken Politik, die selbst die Frauenrechte opfert, aber Hauptsache das Gendern ist da. Das Binnen-I muss richtig gesetzt werden, aber die Frau wird in den Kopf durch reingesteckt. Und keiner findet
also,
was da.
Also, um es auf den Punkt zu bringen, ist jetzt diese Zuwanderung der letzten, sagen wir, fast 10 Jahre Schuld an diesem Gewaltanstieg?
Mit Schuld, Teilschuld, große Teilschuld.
Na wie, 10% oder mehr als 10%?
Naja, schaut einmal an, wenn wir, Achtung, sie hat einen großen Anteil an der Steigerung der Gewaltverbrechen. Wir müssen uns ja nur die Täter anschauen. Man kann heute sagen, Daumen mal Pi, die Hälfte der Täter haben einen Migrationshintergrund oder sogar mehr. Die Hälfte der Täter haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Jetzt leben aber in unserem Land nicht 4,5 Millionen Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, sondern zweifelsohne mehr. Also ist es relativ höher als der Bevölkerungsanteil. Das sagt Adam Ries, das ist rein
Aber noch einmal, ist jetzt dieser Zuzug schuld an der Gewalt?
Ja, hat eine Teilschuld daran. Nicht die hauptsächliche Schuld, sondern eine Teilschuld daran. Wir könnten uns diese Gewalt ersparen. Weißt du was? Es gibt einen Kausalzusammenhang zwischen dem Mädchen Leonie und der Zuwanderungspolitik. Mhm. Die Leonie würde heute noch leben, wenn eine Politik nicht 4 Mörder ins Land gelassen hätte. Ganz einfach. Hätte Varietät, ich weiß, das wie kann er. Aber es ist so. Wenn wir die Täter nicht importieren würden, würden die Opfer heute noch unter uns leben. Die anderen Opfer, nicht andere, nicht, gibt keine Opfer erster, zweiter Klasse, die beispielsweise der Gschaftelhuber Peter in seinem Rausch der Hand erschlägt. Das ist gerade die gleiche Tragödie. Aber wir müssen nicht nur, weil wir die eine Tragödie sehen, die andere auch noch privilegieren, anfangen und sagen, ja, komm zurück her, macht's weiter so, wie der Gschaftelhuber Peter aus dem Mittelalter. Das geht eben nicht.
Gut, liebe Eva, du bist ja nicht ganz so radikal wie der Gerald Gross und auch nicht ganz so herzinfarktgefährdet in diesem Punkt. Könntest du uns deine Sicht der Dinge als Frau erklären? Bist du der Meinung, die Zuwanderung ist schuld? Oder hat das andere gesellschaftliche Hintergründe?
Nein, da muss ich den Gerald Gross, der das jetzt wirklich sehr schön auch ausgeführt hat, ganz am Anfang schon wirklich großteils recht geben. Natürlich hat es auch in Österreich immer wieder vor allem Beziehungsdaten gegeben, wo man eben seine Frau, seine Lebensgefährtin, was auch immer, in einem Eifersucht oder was auch immer umgebracht hat. Aber das, was jetzt passiert, ist natürlich ein totales Überhandnehmen dieser Daten. Und man sieht auch, dass da einfach der Prozentsatz an Menschen mit Migrationshintergrund deutlich höher ist als in der österreichischen Querschnittsbevölkerung. Also ja, mehr Menschen mit Migrationshintergrund verüben diese Taten. Und das ist natürlich völlig richtig, weil der Stellenwert von Frauen in diesen Ländern einfach nicht hoch ist. Die Idee von sexueller Integrität, dass dort jemand Nein sagen kann, wenn er das nicht möchte, das existiert dort einfach nicht. Und da gebe ich dem Gerald auch völlig recht. Das hat ja, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, also ich eigentlich nicht mehr, aber so in den 50er, 60er Jahren hat man ja auch noch so lachend gesagt, naja, mit einem kurzen Rock brauchst du dich in keine Bar stellen, da hast du halt ein Pech gehabt, wenn du dann deppert angeredet oder vergewaltigt wirst. Und das hat man jetzt überwunden in Österreich. Und wir hatten die Aufklärung, die eben diese Gleichstellung irgendwie auch stark befördert hat. Und all das setzen wir jetzt außer Kraft, beziehungsweise glauben wir, dass wir mit ein paar Wertekursen für Menschen, die jetzt zu uns kommen, die hier umerziehen werden. Und ich fürchte, das werden wir nicht, wenn jemand 20 oder 30 Jahre in einer Gesellschaft geprägt worden ist, die einfach auf Frauengleichstellung, die dich auch auslachen, wenn du das Wort nur in den Mund nimmst, ja, dann wirst du ihm nicht mit 5 Wertekursen in Österreich zu einem anderen Menschen machen. Und genau daraus resultiert auch diese Gewalt.
Ist dieser Gewaltausbruch in diesem Jahr, auch diese Frauenmorde, auch ein treibender Faktor für den Kickl-Wahlsieg gewesen?
Es ist sicher. Und das ist auf der einen Seite der Fall von diesem Mädchen Leonie. Was ich auch extrem erschütternd gefunden habe, ist diese Gruppenvergewaltigung eigentlich von einer 14-Jährigen, wo man dann keine Handhabe wirklich gegen die Täter hatte. Das zeigt halt einfach, dass man hier Mädchen und auch die sexuelle Selbstbestimmtheit von Mädchen einfach nicht respektiert und nicht zur Kenntnis nimmt. Und das geht in Österreich nicht. Aber natürlich macht es Sinn, wenn man diese Menschen dann verhaftet, weil es einen gewissen spezialpräventiven Effekt hat. Aber eigentlich muss man sich schon vorher fragen, wen holt man rein und kann man eine so große Menge an jungen Männern in ein Land holen, die einfach mit der Idee Emanzipation, Gleichstellung und so weiter überhaupt nichts anfangen können, weil wenn du denen das sagst, dann greifen sich die am Kopf und sagen, was wollen die eigentlich von uns, weil die kommen aus einer Umgebung, wo es das einfach alles nicht gibt. Wir haben es uns in Österreich hart erarbeitet über die letzten 30 Jahre. Wir sollten es jetzt, glaube ich, nicht aufgeben. Das ist ein ganz wichtiger Wert, den man auch verteidigen sollte. Und auf das Gendern und so weiter, das hat ja wieder damit nichts zu tun. Wir konzentrieren uns so auf dieses Vogue-Thema, wo wir, weiß ich nicht, 76 Geschlechter haben, dass wir die wirklich wesentlichen Dinge, nämlich das Mädchen nicht umgebracht, nicht vergewaltigt werden und die gleiche Ausbildung bekommen wie junge Männer, und vernachlässigen.
Zum Schluss dieses Einstiegs, was muss passieren, damit wir diese Gewalteskalation wieder in den Griff bekommen?
Naja, ich glaube, jetzt ist es schwer. Man muss, glaube ich, konsequent abschieben, was wir jetzt aufgrund der rechtlichen Grundlagen nicht können, bei allen, die diese Daten vollführen, damit man auch die sehen, wenn man so etwas in Österreich tut, dann ist man wieder zurück in seinem Heimatland. Da haben wir natürlich zurzeit ein Problem mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, die das zum Teil einfach nicht zulässt.
Also du würdest sagen, eine Möglichkeit, das etwas zu senken, wäre konsequent abschieben.
Naja, dass sich in diesen Communities herumspricht, wenn ihr sowas macht in Österreich, dann seid ihr einfach draußen. Dann passiert was und es passiert nicht nichts. Ja.
Schluss. Gerald, eine Minute, ganz kurz. Was muss passieren, damit diese Gewalteskalation eingedämmt wird?
Naja, keine transkontinentale Zuwanderung mehr aus kulturfremden Kreisen.
Ja, aber sie sind ja schon da.
Ja, wie gesagt, jene, die beispielsweise, wir diskutieren über Syrien, deren Asylgrund erloschen ist und die aus dem Kulturkreis kommen, wie gesagt, nicht alle, aber viele davon, dort hinzubringen, wo sie hergekommen
also
sind.
Also alle Syrer raus?
Nein, Achtung, nein, habe ich nicht gesagt. Ich gehöre nicht zu jenen, die europäischen Freiheitsbegriff, westlichen Freiheitsbegriff, westliche Meinungsfreiheit, Menschenrechte etc. quasi missionarisch wie Kreuzritter unter die Welt bringen wollen. Es gibt Regionen auf dieser Welt, die befinden sich in ihrer Kultur, ihres Zusammenlebens
also
sehr
was
wohl.
Muss passieren?
Die will ich gar nicht stören, aber die sollen unter sich bleiben. Wir wollen es auch.
Was muss passieren?
Habe ich gesagt.
Was?
Keine Zuwanderung aus kulturfremden Kreisen, weil die Gefahr zu hoch ist, dass wir dadurch auch kulturfremde Sitten bei uns implementieren, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, jene, die hier sind, die sich an unsere Sitten nicht halten, die sie nicht respektieren, haben hier nichts verloren. Das Gastrecht missbraucht, verwirkt, Abflug, fliegender Teppich, Kerosin voll und Abmarsch Richtung Nahen Osten.
So, das war Schütz gegen Gross im Jahresrückblick für den März. Was sonst noch im März passiert ist, erfahrt Sie gleich.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der März 2024. Die Highlights.
2024 war auch wieder das Jahr der Royals. Normalerweise ein Jubeljahr, wenn die Royals auftreten, oder ein Trauerjahr, etwa als zuletzt Queen Elizabeth verstorben ist. Diesmal ein Aufregerjahr, denn gleich zwei Royals haben bekannt gegeben, dass sie an Krebs leiden. Zuerst König Charles. Kurz nachdem er diese schwere Aufgabe von seiner Mutter übernommen hat, musste er bekannt geben, dass er an Krebs leidet und seine Aufgaben nicht komplett ausüben, sondern mit seinem Sohn William teilen muss. Und dann die absolute Schocknachricht für alle Briten, aber auch für die britischen Boulevardzeitungen. Auch Prinzessin Kate hat bekannt gegeben, dass sie an Krebs leidet. Das war eine wirklich ans Herz gehende Schockmeldung, die vor allem die Briten extrem bewegt hat. Schauen Sie sich bitte dieses Video an, in dem Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat und dann, was Daniela Badl und Madonna-Chefredakteurin Schimke zu diesen Krebsvorfällen im englischen britischen Königshaus zu sagen haben.
In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment.
Prinzessin Kate hat sich entschlossen, ihre Krebsdiagnose öffentlich zu machen. Ein mutiger Schritt, der vor allem ihre Kinder schützen soll. Wochenlange Spekulationen um ihren Gesundheitszustand endeten mit einem emotionalen Video. Die Entscheidung, gerade vor den Osterferien damit an die Öffentlichkeit zu gehen, hatte einen besonderen Grund. Kate wollte ihre Kinder vor zusätzlichem Druck in der Schule bewahren. Die Kinder wurden in ihrer Schule bereits mit Fragen zu ihrer Mutter konfrontiert. Indem Kate ihre Diagnose öffentlich macht, als die Schule in den Ferien ging, zielt sie darauf ab, ihre Kinder vor dem Schulalltag zu schützen. Sie wählte bewusst den letzten Schultag für die Veröffentlichung ihres Videos. Über die Art des Krebses, mit dem Kate kämpft, ist nichts bekannt. Doch in ihrem Video betont sie, dass es ihr momentan gut geht und sie täglich stärker wird. Sie fokussiert sich auf das, was ihr hilft, sich zu erholen. Ein Beispiel von großer Stärke und Mutterliebe, das Prinzessin Kate in dieser Zeit zeigt.
Wir sind im März. Ich begrüße wieder Chefredakteurin Daniela Bardl und Chefredakteurin Daniela Schimke bei uns im Studio. Geiselkrebs, das ist das Thema des Monats. So hart war 2024 für die Royals. Es waren schwierige 12 Monate für die Königsfamilie. Sowohl König Charles, er ist 76, als auch Prinzessin Kate haben Krebs. Festgestellt wurde das zuerst bei König Charles. Bei einer Routineuntersuchung im Zusammenhang mit der Prostata wurde eine weitere Erkrankung festgestellt, oder?
Richtig. Bei Charles war das ja schon im Februar. Bei Kate kam dann die Schocknachricht im März. Also man kann sagen, das ist alles ungefähr in dem März hat sich das alles abgespielt, wo die Welt wirklich in Atem gehalten wurde durch diese Schocknachrichten. Immerhin der neue König Charles, er war ja noch nicht so lange eigentlich in Amt und Würden. Und dann Kate, die mit 42 Jahren natürlich wahnsinnig jung ist, dreifache Mutter und die Schockdiagnose Krebs ist, wie wir alle wissen, für jeden Einzelnen, egal ob Royal oder nicht Royal, eine Katastrophe. Zum einen bei König Charles hat sich zuerst so angemutet, dass man sagt, okay, er ist halt etwas älter, er hat sozusagen aufgrund des hohen Alters ist da ein Krebs festgestellt worden, der aber eindämmbar ist und er hat das ja auch immer sozusagen gesagt, dass das, er wird das so überstehen. Und bei Kate war aber dann, gab es ein Outing per Video. Also sie hat sich ja per Video auf Instagram gemeldet und hat ganz offen darüber gesprochen. Eine großartige Aktion, wie viele gefunden haben, weil sie damit natürlich auch dieses Tabuthema gebrochen hat. Also das wäre natürlich früher in einem Königshaus ja undenkbar gewesen, dass man sagt, ja, ich habe Krebs und ich muss jetzt wahrscheinlich eine Chemotherapie machen und ich muss mich jetzt zurückziehen, sondern da hätte man sich ja eisern darüber geschwiegen. Erstmals ist das Königshaus mit so einer Causa rausgegangen und hat ganz offen darüber gesprochen. Und dann hat sich Kate zurückgezogen und hat den Kampf angetreten. Und den sehr mutig.
Kate, die Prinzessin, eine tolle Frau. Sie hat das gut überstanden. Chemotherapie, Strahlentherapie. Kate, was ist das für Sie für eine Frau?
Auf jeden Fall eine Frau, die ihre Rolle kennt und auch selten aus dieser Rolle fällt, die aber auch mit gewissen Konventionen gebrochen hat. Weil auch William, das war schon die Lady Di, die Prinzessin Diana, die ja ihre Söhne erzogen hat, auch in der Realität leben hat lassen, auch abgehauen ist mit denen ein normales Leben, also zumindest ein bisschen schnuppern lassen. Und da spürt man, dass die beiden eben auch mehr Einblicke geben, aber es ist immer nur bis zu einer gewissen Grenze. Was natürlich ein Deal ist mit den Paparazzis. Ich meine, die britische Presse ist ein bisschen was anderes als bei uns. Ja. Also da muss man schon Deals eingehen, damit man am Ende sich zurückziehen darf, weil sonst hängt eben jemand mit Drohnen über deinem Schloss und versucht, irgendein Foto zu kriegen. Es wurde als Common Sense ausgemacht, offensichtlich, dass das nicht passiert. Und dafür kamen dann natürlich auch regelmäßig Informationen. Und da macht Kate auch mit, da weiß sie auch, dass sie dann geschützter und mehr in Ruhe, vor allem mit ihren Kindern, die das schon teilweise begreifen. Prinz George ist ja schon so 10 oder so, 11 Jahre alt. Die kriegen das ja schon voll mit, was da mit ihrer Mutter passiert. Das große Mysterium ist die Art von Krebs, wie du schon gesagt hast. Es war eine Unterleibsoperation, bei der in weiterer Folge der Krebs diagnostiziert wurde. Das heißt, man hat natürlich versucht, irgendwie Experten zu befragen, was das alles bedeutet. Letztendlich war es dann im September mit dem nächsten großen Aufatmen und Auftritt von Kate, wo sie dann eben auch bekannt gegeben haben, das Schlimmste ist überstanden, ist natürlich bei Krebs weiß man es nie, aber es ist seitdem immer mehr aufgetreten und es scheint ihr zumindest, soweit wir das mit beobachten können, besser zu gehen als zu Beginn der Krankheit.
Früher hieß es bei den Royals, never complain, never explain. Mm. Ja, nicht erklären und vor allem stillschweigen und alles in finstere Geheimnisse zu hüllen. Jetzt ist das anders. König Charles ist nach 3 Monaten wieder an die Öffentlichkeit getreten und er wirkt eigentlich fit.
Ja.
Und auch Kate schaut nach Chemotherapie, Strahlentherapie einigermaßen gesund aus.
Ja, sie schaut sehr gesund aus, sie schaut auch gut aus, Gott sei Dank. Und ja, es ist nur allen zu wünschen, dass dieses schreckliche Jahr zu Ende geht und ein gutes Neues beginnt.
Ja, damit ein frohes Weihnachtsfest nach London in den Buckingham Palace.
Ja, das war also der März mit sehr vielen Aufregern, mit René Benko, der eine Superpleite hingelegt hat, die monatelang das ganze Land beschäftigt hat, mit den vielen Frauenmorden und dem Asylstreit, angefacht natürlich im Wahlkampf auch von Herbert Kickl, und letztendlich mit dem Krebsdrama im englischen Königshaus mit König Charles und Prinzessin Kate. Jetzt kommen wir gleich zum April 2024, kurze Werbepause, dann geht's mit dem April 2024 bei Fellner Live weiter.